Hallihallo und Hallöchen zur Ausgabe Nummer 11 von Behind the Story. Ja, jetzt ist, wenn wir das ausstrahlen, hier Weihnachten schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Fest gehabt im Kreise eurer Familie. Für mich geht's nach wie vor bei Behind the Story darum, mit interessanten Menschen die Geschichte von diesen Menschen zu beleuchten. So ein bisschen am digitalen Lagerfeuer zu sitzen und mal zu hinterfragen, wie war denn so deine persönliche Heldenreise? Wie hast du denn die eine oder andere Weggabelung gemeistert und wie bist du mit deinen Höhen und Tiefen umgegangen? Ziel ist es, dass du in der Audience ein bisschen davon lernen kannst. Und ich möchte an der Stelle auch mal erwähnen, dass gerade heute, wir nehmen heute Anfang Mitte Dezember auf, dass ich heute wieder ein Feedback hatte von jemand, der mir dezidiert auf eine Folge ein Feedback gegeben hat. Und darüber freue ich mich immer total, wenn ihr mir Tipps gebt, was ich besser machen kann, vielleicht eine Bewertung da lasst oder einfach ein Feedback zur Folge. Das ist sehr, sehr schön. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Heute habe ich schon wieder einen ganz, ganz tollen Gast eingeladen und ich freue mich, dass sie mir zugesagt hat. Wir haben das nonchalant, ganz by the way, sozusagen in Salzburg beim Abendessen vereinbart, denn ich darf heute die liebe Beatrice Köhler begrüßen. Beatrice ist die Gründerin und Geschäftsführerin von der Kampagnenreiter GmbH, eine Agentur für Online-Marketing mit dem Schwerpunkt auf lokale Suchmaschinenoptimierung. Die Beatrice kommt über ein Studium, Schule, da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein, Studium der Betriebswirtschaftslehre, dann Agenturen, dann verschiedene Wege und ist am Ende dann in ihrer eigenen GmbH gelandet, die auch nicht immer gleich eine GmbH war. Auch die Story kenne ich schon, da würde ich gerne ein paar Sachen zu wissen. Besonders interessant fand ich in der Vorbereitung, dass sie in einem anderen Interview gesagt hat, SEO begann für sie 2004 mit ihrem ersten eigenen Blog. Da werde ich gleich nochmal eine Frage zu stellen. Ja, ich würde sagen, alles andere zu Beatrice soll sie uns gerne jetzt selbst erzählen. Deswegen sage ich an der Stelle herzlich willkommen, Beatrice. Herzlich willkommen am Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story.
Hallo Wolfgang, schön, dass ich hier sein kann.
Wo erwische ich dich? Wo sitzt du gerade? Ich sehe dich ja. Und was machst du gerade? Wie geht's dir?
Ich sitze tatsächlich total langweilig in meinem eigenen Büro. In der Metropole Oberrixingen. Du kennst die Story schon. Nichtsdestotrotz gebe ich sie hier auch zum Besten. Wir haben etwas weniger als 3500 Einwohner, haben aber aufgrund einer Historie Stadtrecht. Aber kein Historiker weiß, woher wir dieses Stadtrecht haben. So viel zu Oberrixingen.
Kann ich aber direkt reinkrätschen und eine Parallele erzählen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt. Ich wurde ja in der ebenfalls Metropole Ulrichstein, die höchste Stadt in Hessen, mit in Summe um die 3000 Einwohner und Stadtrechten. Also insofern sind wir beides Metropolenkinder. Spaß. Ja, wunderbar. Magst du kurz noch was zu dir sagen? Ich habe dich ja nur sehr rudimentär vorgestellt. Ich beginne ja mit meiner Gastheldenreise immer so ein bisschen so im Schulalter, Ausbildung, da wo du beginnen möchtest. Ja, erzähl doch einfach mal, wie das so bei dir gestartet ist.
Gerne. Also ich bin 1975 in Ostberlin geboren, bin dort auch 82 dann in die Schule gekommen. Wir haben ja im Osten haben wir ja nicht dieses Grundschulsystem und Realschule, Hauptschule und so gehabt, sondern wir haben ja eine durchgehende Schule gehabt mit dem Ergebnis, dass ich dann auch bis 14 Tage vor der Wende in diesem Schulsystem drin war. Und 14 Tage bevor offiziell die Mauer gefallen ist und im Übrigen der Grenzübergang, der als erstes quasi gestürmt wurde, der war 200 Meter von meinem Zuhause entfernt. Da bin ich nahezu tagtäglich vorbeigelaufen. Und zwei Wochen vorher bin ich mit meiner Mutter offiziell ausgereist. Wir sind Berlin-Friedrichstraße, sind wir in die S-Bahn gestiegen und sind nach West-Berlin übergesiedelt. Meine Schwester ist damals in Ost-Berlin geblieben, war für uns großer Abschied für immer. Und 14 Tage später ist dann die Mauer gefallen und dann haben wir uns wieder gesehen. Und dann war meine Schwester wieder mit im Boot. Und dadurch bin ich dann nicht im Osten final zur Schule fertig gegangen, sondern bin dann an eine Westberliner Schule, habe 1992 meinen Realschulabschluss gemacht, habe dann ein bisschen rumgepimmelt und wusste nicht so genau, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Habe das gemacht, was viele Jugendliche auch machen, habe viel Party gemacht, das ein oder andere Krauch geraucht, was damals noch illegal war, heute nicht mehr. Deswegen muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn meine drei Söhne versuchen, gegen meine Jugend anzustinken. Das schaffen sie einfach nicht. Habe dann aber tatsächlich den Weg wieder zurück auf den Pfad der Tugend gefunden und habe 98 auf dem zweiten Bildungsweg in damals Frankfurt mein Fachabitur nachgemacht und habe dann berufsbegleitend das Studium zur das betriebswirtschaftliche Studium gemacht und habe aber im Prinzip mit 13, 14 schon angefangen zu arbeiten. Also die ganze schulische Ausbildung, Studium lief dann immer so nebenher, weil ich eigentlich immer gearbeitet habe.
Lass mich gerade da mal reinkrätschen, liebe Beatrice, weil also jetzt ist es ja nicht so, ich möchte den Menschen gar nicht hervorgaukeln, wir würden uns nicht kennen, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang, jetzt auch nicht so super lange, aber ein paar Jahre und haben auch schon das ein oder andere persönliche Gespräch so am Abend am echten Lagerfeuer geführt oder beim Abendessen, wie jetzt vor kurzem bei der OMX.
Was ich auch immer sehr genieße tatsächlich. Ja, ich freue mich immer sehr, dich zu sehen und genau diese Gespräche zu führen.
Ja, das geht mir genauso. Und deswegen haben wir natürlich schon ein bisschen Informationen voneinander, beziehungsweise ich auch von dir. Und deswegen würde ich gerne so im Alter 13, 14, diese Vorlage hast du mir ja gerade gegeben, würde ich gerne mal reingehen und würde dir gerne eine Geschichte erzählen, die ich wahnsinnig fest in meinen Synapsen mit dir verankert habe. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen für die Menschen, die jetzt zuhören und Beatrice nicht kennen. Also du bist für mich, Beatrice, so ein Role Model für Ausgeglichenheit, Ruhe, Ausgewogenheit, auch so ein bisschen nicht unemotional, aber trotzdem rationale Entscheidungen. Ich weiß, wie du mit deinem Mann Dinge hinterfragst, besprichst, planst, durchziehst, so, ja? Und bist für mich ein unheimlich angenehmer, entspannter Mensch, so. Und warum erzähle ich das alles? Nicht, um Grüße an Marco mal wieder so eine Schleimspurig-Studie zu ziehen, sondern weil du mir mal erzählt hast, und das ist bei mir so fest in meinen Synapsen verankert, du hast mir mal erzählt, dass du jahrelang als Jugendliche Kampfsport gemacht hast und dass es dabei auch schon mal ein bisschen heftiger zur Sache ging und dass du auch den einen oder anderen, ich sag jetzt mal älteren Jungen, schon mal richtig vermöbelt hast. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das damit, ich kann mir dich und Aggression im Sport irgendwie gar nicht vorstellen. Wie passt das?
Also tatsächlich, ich habe mit 6 oder 7 habe ich angefangen mit Judo. So der klassische Einstieg, den eigentlich, wenn man in den Kampfsport reinkommt, fangen die Kids mit Judo oder mit Karate an. Bin dann über Judo ins Jujutsu gekommen und vom Jujutsu aus dann später schon als 16-, 17-Jährige ins Kickboxen rein. Und ich habe auch schon als Kind einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit gehabt. Und es konnte durchaus vorstellen, wenn ich in der Mensa in der Schlange stand und sich ein älterer Junge, und da reden wir von 3 bis 4 Köpfen größer, wenn man so in der ersten, zweiten Klasse ist, dass dann derjenige, wenn er sich vorgedrängelt hat, auch einfach einen Tritt zwischen die Beine bekommen hat fürs Vordrängeln. Ich fand das damals nicht so gut. Oder wenn jemand, meine große Schwester, die immer kleiner war als ich, Erdnuckel bezeichnet hat, dann kam es da auch schon mal zu der einen oder anderen Auseinandersetzung mit einem Folgegespräch beim Schuldirektor. Das war tatsächlich sehr spannend und später war es eher dieses sich auch wehren können. Mhm. Also ich habe eine Geschichte, die habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt. Da bin ich gerade mit einer Freundin aus dem Kickbox-Training gekommen und da, wo die Kampfsportschule war, da war ein Parkplatz und auf diesem Parkplatz wollten wir dann unsere Sachen ins Auto werfen und losfahren. Und drei, ich kann es heute nicht anders sagen, dumme Jungs haben versucht, uns an die Wäsche zu gehen. Und das war wirklich dumm. Ich kann noch nicht auf dem Parkplatz an der Kickbox-Schule Frauen versuchen, an die Wäsche zu gehen. Also sie haben es bereut. Wir haben viele Gespräche mit einem Staatsanwalt gehabt am Anschluss. Der aber die Anklage dann hat fallen lassen, war einfach klar, weil es war Selbstverteidigung. Wir hätten vielleicht nicht noch zweimal nachtreten dürfen, aber also ich weiß nicht, ob ich heute anders reagieren würde, wenn ich ehrlich bin. Also wenn da Männer sind, die Frauen wirklich boshaft an die Wäsche gehen wollen, dann haben sie es auch verdient.
Ja, also ich sag mal,
ich weiß nicht, ob ich heute nochmal nachtreten würde, aber im Großen und Ganzen sage ich doch, das war eine sehr interessante Zeit und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns verteidigen können. Heute würde ich nicht nachtreten. Ich bin mir sehr sicher, ich würde heute nicht mehr nachtreten.
Genau, also ich muss feststellen, die Geschichte lässt mich jetzt genauso ambivalent zurück wie damals. Natürlich.
Es tut mir leid.
Nein, das ist ja völlig okay. Natürlich ist sich wehren zu können eine super wichtige Eigenschaft, auch als Unternehmer und generell im Leben oder Unternehmerin. Ja. Und natürlich ist das, was diese Jungs gemacht haben, eben keiner von zu tolerieren. Aber natürlich ist Gewalt ja eigentlich auch keine Lösung. Also, aber an der Stelle absolut spannend, dass du tatsächlich da auch mal, ja, also mal ein bisschen rabiater sein kannst, sage ich mal. Hat mich ein bisschen gewundert damals. Seitdem habe ich noch mehr Respekt vor dir.
Wie du siehst. Also tatsächlich, heute werde ich nur noch rabiat, wenn es um meine Kinder geht. Auch wenn zwei schon erwachsen sind, ist das aber immer noch so ist meine Red Flag. Also wenn irgendjemand was gegen meine Kinder macht, okay. Das ist so.
Okay. Jetzt hast du in dem anderen Podcast und auch mir gegenüber schon erwähnt, ohne dass wir jetzt so ein bisschen springen wollen, aber trotzdem schon mal so der Hinweis, du bist öfter umgezogen in deinem Leben. Das hast du ja eben auch schon erwähnt, so diesen ersten Umzug. Dazu hätte ich erst noch mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen, ich will mal sagen, nerdig ist oder komisch ist, aber für mich als Westmensch, Westkind, ja. Und ich wohnte ja immer sehr nah an der Grenze. Also bei mir ist Fulda in der Nähe und da ist Tann und das waren irgendwie 45 Kilometer. Da sind wir tatsächlich mit Bekannten dann immer hingefahren und haben dann die Fopos beobachtet aus der Entfernung und so, die da Streife gefahren sind. Aber jetzt für mich klang das alles schon so, als wenn das relativ einfach gewesen wäre. Du hast gesagt, wir haben uns in die Bahn gesetzt. Also nicht emotional einfach, so ein Abschied, aber das muss ja dann schon jahrelang auch der Wunsch von deinen Eltern oder deiner Mutter gewesen sein. Und da müssen ja Anträge gestellt werden und so weiter. Wie hast du das mitbekommen in dem Alter? Und war das für dich okay, sozusagen in den Westen zu gehen? Oder du hast ja auch dein soziales Umfeld dann zurückgelassen.
Ja, also tatsächlich, wir sind vorher auch innerhalb von Berlin schon häufig umgezogen. Dadurch war das soziale Umfeld ohnehin nicht ganz so stabil. Aber Auslöser war der 50. Geburtstag meines Opas. Der war etwa 8, 9 Jahre vor der Wende war der 50. Geburtstag meines Opas. Meine Mutter war zu der Zeit sehr parteitreu, hat sogar ein Parteibuch gehabt und alles. Und ihr wurde nicht gestattet, mit uns Kindern zusammen den Opa in Westberlin zum Geburtstag zu besuchen. Also sie hätte es machen dürfen, hätte uns Kinder aber als Pfand zurücklassen müssen. Und dann hat sie angefangen, Fragen zu stellen. Die wurden nicht zufriedenstellend beantwortet. Und an dem Tag, wo sie den Parteiaustritt erklärt hat aus der SED, hat sie auch den Ausreiseantrag gestellt. Und es war tatsächlich so, dass wir als Kinder, also meine Schwester und ich als Kinder in der Schule dadurch auch größere Probleme hatten. Also meine Schwester noch größer als ich, weil sie viereinhalb Jahre älter ist als ich. Sie durfte auch regelmäßig zu Befragungen zur Staatssicherheit. Also da waren, wir haben das schon gespürt, dass dieser Ausreiseantrag da war. Aber auch da war ein entsprechendes Umfeld, wo lauter Ausreisewillige waren. Und die haben sich dann halt versucht aufzufangen, aber es waren halt auch so Schikanen dabei, wenn wir uns auf dem Hinterhof, also wir sind ja in Berlin groß geworden, wenn wir uns auf einem Hinterhof mit anderen Jugendlichen oder Kindern getroffen haben, mussten wir ganz oft flitzen, weil die Fopos vorbeigekommen sind und dann auch bevorzugt die Kinder ausreisewilliger Eltern auch mal mit aufs Revier
genommen. Also die wussten das dann quasi tatsächlich?
Ja, die wussten das. Also die Staatssicherheit war ja überall und die wussten genau, wo sich die Kids rumtreiben. Also das war der Vorteil war aber der, wir kannten dadurch alle Keller, wir kannten alle Dachstühle, wir kannten alle Fluchtwege. Also das war, ich fand es als Kind normal. Also das war unser Alltag.
Bevor wir jetzt in deiner Vita weitermachen, so die berufliche Vita interessiert mich natürlich auch, gerade auch dann hin zum Marketing. Habe ich schon noch mal so die generelle Frage, und generell gilt ja auch bei mir im Podcast, die Leute und meine Gäste bitte nur antworten, wenn sie das auch beantworten möchten. Aber ich hab mir schon so Gedanken über dich gemacht, so wie ich dich kennengelernt habe. Entschuldigung, ich habe immer noch ein bisschen Husten, der auch bei der OMX schon war. Aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über dich und habe auch mal unsere Gespräche reflektiert. Und ich würde dich jetzt beschreiben als ein Mensch, der schon sehr familiennah ist. Also du erzählst relativ häufig über deine Söhne, über deinen Mann. Ich weiß die Geschichten von eurem Wohnmobil, von euren Ausflügen, von eurem Umbau und so weiter. Hat dich dieses viele Umziehen so auch ein Stück weit geprägt? Ist das auch ein Thema, wo du sagst, das sorgt dafür, dass ich jetzt so sozusagen so ein Nest und so einen Halt brauche, oder ist das einfach eine Eigenschaft von dir?
Also ich glaube, zu Hause ist da, wo die Familie ist. Mhm. Für mich halt mein Mann, meine Kinder. Mhm. Meine Schwester wohnt zu weit weg, als dass ich sagen könnte, da ist zu Hause. Jetzt muss ich husten.
Ja, kein Problem.
Und ja, mir ist meine eigene kleine Familie sehr, sehr wichtig. Und das kommt vielleicht auch aus der Vergangenheit. Ich möchte meinen Kindern einfach ganz viel Sicherheit und ganz viel Beständigkeit geben. Jetzt sage ich doch was, die ich nicht hatte in der Kindheit. Hm. Ist einfach, ich wollte vielleicht auch so wie andere Leute ihre Kinder ins Ballett schicken, damit sie der nächste Ballett-Superstar wären und die Kinder halt so die Träume der Eltern ausleben müssen, ist es bei mir dieses, ich möchte ein Nest für meine Familie haben. Ich möchte auch, dass meine erwachsenen Söhne jederzeit zu mir zurückkommen können und dort bei Mama das Nest haben und nicht unbedingt ortsbezogen dieses Nest haben, sondern meine Mama ist mein Nest. Mhm. Also das ist so. Ich weiß noch nicht so genau, ob es mir wirklich gelungen ist, weil jetzt sind die Erwachsenen erstmal Flügge und machen ihr eigenes Ding. Aber das war mir immer wichtig, dass die so dieses Nest haben. Und egal was ist, dass sie immer wissen, sie können kommen, auch wenn sie Blödsinn gemacht haben oder so richtig Mist verzapft haben.
Ich hatte vor kurzem die Barbara Lampel hier. Grüße gehen auch an sie raus. Und sie hat einen sehr schönen Satz gesagt, weil sie ist ja Bekennende oder, wie soll ich sagen, sie geht ja offen damit um, dass sie Autistin ist oder so eine autistische Neigung oder keine Ahnung, wie man das jetzt richtig sagt. Ne? Sie weiß, was ich meine.
Habe ich gehört. Ja,
genau. Und ich fand das so schön, dass sie gesagt hat, meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, hier bist du genau richtig. Du bist genau richtig, so wie du bist. Ich glaube, das ist so die Aufgabe, die man als Eltern auch hat, die Kinder auf den Weg ins Leben zu begleiten und ihnen immer zu sagen, hier, ich bin dein Hafen und bei mir bist du immer richtig. Ganz egal, was du für einen Mist gebaut hast, sozusagen.
Gelingt nicht immer tatsächlich. Genau. Also gelingt nicht immer, aber das ist ja, du bist so, wie du bist, bist du richtig.
Jetzt habe ich noch eine einzige retroperspektivische Frage, bevor wir dann auf dein Studium eingehen. Aber tatsächlich habe ich noch so eine DDR-Nerd-Frage, aber es interessiert mich wirklich und ist gar nicht so Kernthema von deinem Leben. Aber du hast vorhin gesagt, in diesem Alter, ich sag jetzt mal irgendwie so 13, 14, 15, hast du erst Judo gemacht, dann Jiu-Jitsu und verschiedene andere Sachen. Und jetzt meine Assoziation zum damaligen DDR zur Republik oder zum Regime, war, dass ja Sport relativ klar vorgegeben war. Also ich habe zum Beispiel im Westfernsehen, wir konnten ja Ostfernsehen empfangen, weil wir sehr nah an der Grenze waren, das war ja alles noch terroristisch damals. Ich konnte aber, ich habe immer wahnsinnig gern mach mit, mach nach, mach's besser mit Adi geguckt und solche Sachen. Und dann wurden wir natürlich, uns wurde so ein bisschen auch erzählt, die armen Kinder in der Ostzone, so hieß es ja damals, die dürfen gar nicht entscheiden, was sie machen und so, ja. Und das klang jetzt aber eben auch sehr selbstbestimmt. Also diese Option hattest ihr schon, auch solche fernöstlichen Sportarten oder Gott weiß, so frei zu bestimmen, was man machen möchte?
Also tatsächlich gab es jährliche Wettbewerbe, nennen wir es. Ich komme jetzt gerade nicht auf den richtigen Begriff, dafür ist es jetzt schon.
War das die Spartakiade?
Ja, das war ja das Sportfest, was wir in den Schulen hatten, die Sportakiade. Ne, wir hatten ja auch unseren Subotnik jeden Mittwochnachmittag, wo wir unsere Klassenzimmer aufräumen durften. Ah, toll. Was ich im Übrigen sehr gut finde, ne, weil wir dadurch einen anderen Umgang mit Dingen gelernt haben. Aber bei den sportlichen Themen gab es, ich meine, einmal jährlich nennen wir es Auswahlverfahren, wo die Kinder eingeladen wurden, mehr oder weniger freiwillig dann dort zu erscheinen, wenn sie noch nicht in einem Sportverein waren, weil sie in dem Auswahljahr vorher noch nichts gefunden haben. Und dann hatte man verschiedene Disziplinen, Laufen, Springen, alles Mögliche. Und dann wurde man auf Basis dieser Disziplinen für bestimmte Sportarten empfohlen. Mhm. Nichtsdestotrotz, so ist zumindest meine Erinnerung, hatte ich die Wahl zu entscheiden, was ich mache. Also ich bin darüber zum Beispiel auch mal zum Eisschnelllauf gekommen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also habe ich auch 2 Jahre lang dann gemacht, Eisschnelllauf, fand ich mega cool. Ich glaube, was wichtig ist, auch was das Thema Judo angeht, die DDR-Mannschaft war ja im Judo extrem gut. Also die haben ja bei sämtlichen Olympiaden damals sehr gut abgeschlossen, bei anderen Sportarten auch, dass da noch viel Doping mit dem Spiel war und noch andere unschöne Sachen passiert sind, war ja der Sport das, was in der DDR sehr groß war und womit sie sich nach außen hin auch präsentieren konnten und wo auch ein sehr großer Leistungsgedanke da war. Und dadurch eben auch diese Auswahlveranstaltungen, wo sie dann eben auch Ausnahmetalente finden konnten besser. Also ich will es überhaupt nicht schönreden. Da war vieles, was wirklich nicht gut gelaufen ist. Aber die Sportförderung, mal abgesehen von den dopigen Dingen, die im Nachgang ja dann aufgedeckt wurden, die sind natürlich nicht so cool. Mhm. Ne? Aber war ja ein sehr leistungssportorientiertes Land. Ich sage jetzt mal einen Spruch, wir hatten ja sonst nichts außer dem Sport. Okay. Das war ja auch die einzige Möglichkeit für viele, auch ins Ausland reinzukommen.
Gut, dass du es gesagt hast.
Auch in Länder, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Ja. Also wir hatten ja nichts außer Bananen hatten.
Und ich finde auch ganz ehrlich, Beatrice, ich finde zu einer guten und fairen Aufarbeitung auf Augenhöhe, ja, und ich glaube ganz ehrlich, Generationen hinter uns, also meine Kinder, sind 25 und 17, für die ist das eigentlich kein Thema mehr. Also für die gibt es Deutschland, da gibt es nicht mehr Ost und West, die kennen das zwar aus dem Geschichtsunterricht, aber für unsere Generation ist es ja tatsächlich noch real gewesen und ich finde, zur Aufarbeitung gehört auch, dass man auch mal sagen kann, und zwar ohne es zu relativieren, das war gut. Also warum soll denn da jetzt auf der einen Seite alles gut und auf der anderen Seite alles schlecht gewesen sein? Das finde ich überhaupt nicht. Genau. Das ist überhaupt nicht nötig. Letzte Frage zu dem Komplex aus meiner Sicht und das würde mich sehr interessieren. Wenn du jetzt so auf dein Leben blickst, und das klingt so ein bisschen, als würdest du jetzt gleich den Preis des Lebens wegbekommen, oder so, das meine ich natürlich überhaupt nicht. Aber wenn du jetzt mal retroperspektivisch Stand heute guckst, würdest du sagen, in der Annahme, du wärst nicht im Osten groß geworden, sondern vielleicht im Westen wie ich, hat dich das in irgendeiner Form besonders geprägt? Gibt es da irgendwie Dinge, wo du sagst, okay, das hätte ich vielleicht im Westen besser oder schlechter oder das war hier bei uns besser? Gibt es da irgendwas oder sagst du, nee, eigentlich ist es völlig wurscht, wo die Leute aufwachsen? Jeder ist im Prinzip, geht seinen Weg so, wie er vorbestimmt ist.
Also grundsätzlich, glaube ich, ist es wurscht. Ich glaube aber trotzdem, dass eine Prägung dadurch da ist. Also bei mir ist es zum Beispiel der Drang nach Freiheit. Mhm. Also das ist, ich sage immer sehr salopp, dass diese ganze Revolution nicht stattgefunden hätte, wenn die Grenze nicht gewesen wäre, wenn die Menschen das Gefühl gehabt hätten, jederzeit irgendwo hingehen zu können. Mhm. Und so geht es mir heute auch. Ich habe das Gefühl, ich kann jederzeit überall hin auf die Welt, auf der Welt, kann Dinge tun, kann machen, was ich will, aber nutze es gar nicht. Mhm. Aber wenn ich nicht diese Möglichkeit hätte, würde ich mich eingesperrt fühlen. Und ich glaube, das ist das, was mich geprägt hat aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend und durch dieses eingesperrt aufwachsen. Also, und wir waren ja eingesperrt. Mhm. Also, das ist, glaube ich, meine Kernprägung. Bei allen anderen Wegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir sind die Summe aller Teile. Mhm. Also, egal wie positiv oder wie negativ die Erfahrungen sind, die wir machen durften oder machen mussten, sind wir am Ende die Summe all unserer Teile und all unserer Erfahrungen. Auch wenn ich sage, ich hätte auf vieles auch gerne verzichtet. Mhm. Aber am Ende des Tages sind wir doch so geworden, weil wir so sind, wie wir sind. Und ob wir dann im Osten oder im Westen groß geworden sind, das glaube ich spielt.
Spielt zum Glück heute auch gar keine Rolle mehr so groß, finde ich. Also das ist auch ein guter Abschluss an der Stelle. Vielleicht noch eine Perspektive von mir als Westmensch. Und bei mir war es tatsächlich schon so, dass ich mit 15, 16 schon eine sehr hohe Affinität hatte zu Texten. Also ich habe schon früh Lyrik und Poesie auch tatsächlich gelesen. So ist jetzt, so, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie selbst beweihräuchern, aber es war einfach so, dass mich zum Beispiel auch englische, auch deutsche Liedtexte immer stark interessiert haben. Und ich habe sehr stark gespürt, und das finde ich bis heute noch, dass zum Beispiel in den 80er Jahren die Liedtexte im Osten, also wir haben sehr viel Pudis gehört, Karat hier auch, die waren auch hier bei uns, so auf Kirmes und so live, die durften ja rüber und sind dann auch wieder immer wieder zurückgefahren, was dann dazu führte, dass sie immer wieder durften. Ja? Also ich habe die Pudis bestimmt 10-mal live gesehen. Aber ich fand immer damals, zu dem Zeitpunkt, die Texte und die Beschreibung von Situationen, also alt wie ein Baum möchte ich werden und sowas, fand ich immer irgendwie ausdrucksstärker, ohne darüber wirklich nachzudenken, aber auch in der Retroperspektive heute als im Westen. Und ich glaube, die Erklärung ist auch ein Stück weit darin, dass Menschen, die vielleicht nicht in Summe als Kollektiv frei reisen können, dass die im Kopf mehr reisen. Und ich glaube, da entsteht sehr viel, da ist Fantasie mehr nötig, als wenn du es halt machen kannst. Du setzt dich ins Auto, jetzt sind wir in den 80er Jahren auch alle nicht durch die Welt gechattet sozusagen, aber du konntest eben nach Österreich fahren, nach Italien, ich war im Schüleraustausch mit 15 in England und solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, wenn du das nicht kannst, dann ist die Fantasie und der Einfallsreichtum, das zu beschreiben, deutlich stärker ausgeprägt. Also das war so mein Eindruck damals. Gut, damit schließen wir es jetzt ab und danke für diese Einblicke. Und wir machen mal zwischendurch, bevor wir dann bei deinem Studium weitermachen, machen wir die Schnellfragerunde. Hast du sicherlich gehört, du hörst ja auch immer zu, wie ich mit Freude immer wahrnehme, wenn du kommentierst oder so. Deswegen machen wir jetzt die Schnellfragerunde. Du weißt, liebe Beatrice, das bedeutet nicht, dass du super schnell antworten musst, einfach so ein bisschen kompakter. Ne? Es geht im Wesentlichen darum, dass die Menschen dich kennenlernen, und zwar die Person. Gut, fangen wir an. Was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Der Herr der Ringe.
Tatsächlich.
Habe ich, glaube ich, mittlerweile 16 oder 17 Mal gelesen seit meinem 13. Lebensjahr. Und warum? Ich liebe Fantasy allgemein. Habe über den Herrn der Ringe auch den Zugang zu Fantasy bekommen, habe mittlerweile auch viel, viel mehr Bücher vom Tolkien noch gelesen. Ich mag den Schreibstil von Tolkien, ich mag den Tiefgang. Ich würde behaupten, der hat zu jeder seiner Romanfiguren oder zu jeder seiner Figuren wahrscheinlich nochmal ein Extrabuch, die diese Figur genau beschreiben, und deswegen Herr der Ringe.
Ist auch Storytelling par excellence. Ne? Also kannst du an den Herr der Ringe, also an den Büchern, kannst du das komplette Heldenreise-Schema super erklären. Ja? Also insofern, ich wundere mich, weil meine Gäste sehr Fantasy-lastig sind, was ich cool finde. Also wir hatten jetzt schon Herr der Ringe, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal. Weil wie gesagt, das sind halt einfach Geschichten, die einen faszinieren. Also kann ich gut nachvollziehen. Genau. Zweite Frage.
Auch der Kampf gut gegen Böse.
Also, genau.
Wahnsinn.
Entschuldigung. Kein Problem. Ich sage ja immer in meiner Storytelling-Erklärung, sage ich ja immer, du brauchst den Helden, sein Problem, sein Ziel und deine Lösung. Aber natürlich sage ich auch gerne, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, eins der Held, eins B der Bösewicht. Weil ohne Bösewicht macht ein Held eigentlich keinen Sinn. Ja? Ja, in dem Fall ist es ja oft das Problem des Kunden bei uns im Marketing-Kontext. Gut, zweite Frage. Gibt es einen Ort, an dem du dich am meisten inspiriert fühlst?
Tatsächlich eine schwierige Frage. Als ich mir die letzten zwei Podcast-Folgen angehört habe, dachte ich, Mensch, da können wir mal so schlaue und intelligente Antworten. Und meine platte Antwort ist Natur. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum wir wieder ins Ländliche gezogen sind. Ich liebe Meere, ich liebe Flüsse, ich liebe Berge, Wälder, alles, wo es grün ist, wo irgendwelche Tiere rumhüpfen oder fliegen oder kreuchen und fleuchen, rascheln von Blättern. Das ist so mein Ort der Entspannung und der Inspiration.
Mhm. Und ich weiß ja auch wieder, auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist für die Leute, aber wir wissen halt schon ein paar Dinge voneinander, dass du genau wie ich den gepflegten Mittagsspaziergang machst, wann es irgend geht. Ja. Ich war heute auch wieder eine Dreiviertelstunde unterwegs, bin dann so fünf Kilometer gehe ich dann mittags, und es ist einfach unfassbar schön, da im hektischen Berufsalltag zwischendurch mal in die Natur zu gehen. Das erdet einen ungemein. Kann ich also.
Total, und die Leistungsbereitschaft steigt auch, beziehungsweise die Leistungsfähigkeit steigt auch immens. Also wir sind ja jetzt auch keine 20 mehr, ne? Muss ja so ein bisschen gucken, wie wir mit unserer Energie haushalten, genau. Und wo wir dann auch den nächsten Energieschub herholen. Und der Mittagsspaziergang ist Energieschub.
Man regeneriert unfassbar bei so einem Spaziergang, obwohl es ja auch anstrengend ist, körperlich sozusagen, aber man regeneriert psychisch, finde ich. Und das macht total Sinn. Hast du ein Lieblingsessen?
Nee. Ich kann dir sagen, was ich gar nicht mag. Das sind exakt zwei Sachen, Rosenkohl und Leber. Ansonsten liebe ich einfach Essen, noch mehr gutes Essen. Mhm. Also das, ja, und häufig lasse ich mich auch sehr gerne mal von meinem Mann bekochen. Also ich koche immer im Alltag und er kocht meistens am Wochenende oder wenn wir halt Urlaub haben. Ich habe ihn jetzt zu Nikolaus sehr uneigennützig Trüffel geschenkt.
Kann er jetzt mal was draus machen, ne?
Ja, und dann hat er was sehr, sehr Leckeres draus gemacht. Also ich liebe einfach gutes Essen, aber Rosenkohl und Leber geht nicht. Das ist so
bäh. Also schließe ich mich komplett an. Tatsache, ich liebe Essen, besonders wenn es gut schmeckt, aber Rosenkohl ist auch was, wo ich überhaupt, also meine Geschmacksknospen sind da irgendwie keine Ahnung, die sind da irgendwie anders gepolt. Also das
nicht für
geht auch bei mir überhaupt nicht. Man bekommt ja im Laufe des Lebens sehr viele Ratschläge. Mhm. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, insbesondere wenn man viel umzieht, das ist ja, prägt ja so ein bisschen, oder wenn man so ein, ich will nicht sagen unstetes Leben, aber so ein lokal unstetes Leben hat, was übrigens gerade, wo ich sage, auch eine schöne Parallele ist später zum Business, ja, aber egal. Es gibt ja immer wieder viele Ratschläge. Du hast vorhin deinen Opa erwähnt, wobei da fühle ich mich dann schon ein bisschen alt, wenn Menschen sagen, mein Opa war damals 50. Ja. Aber das ist ja auch okay. Ich finde auch, alt werden hat was.
Ja, ich war ja damals noch selber sehr jung. Da war 50 natürlich steinalt. Genau. Ja, da war ja auch schon 30 steinalt. Ja, oder 18 war auch schon steinalt.
Also meine 17-jährige Tochter sagt zu meiner 25-jährigen ja immer auch, du bist ja auch alt.
Also, ja, genau.
Das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber ich wollte ja darauf hinaus, man bekommt im Leben viele Ratschläge, oft ja auch von Opa und Oma oder von den Eltern oder von der Verwandtschaft oder Arbeitskollegen, was auch immer. Gibt es irgend so einen Ratschlag, von dem du sagst, das ist meine Number One, den gebe ich auch gerne weiter?
Der ist nicht zum Weitergehen geeignet, beziehungsweise nur in bestimmten Situationen, aber als ich in dieser Zeit zwischen Realschule und ich mache mein Abitur ein bisschen, habe es ja vorhin gesagt, rumgepimmelt habe, das ist ja harmlos ausgedrückt, sagte irgendjemand zu mir, weißt du bist so schlau, wenn du gerade nicht weißt, was du machen willst, mach halt dein Abitur.
Und dann hast du gedacht, das mache ich.
Und dann habe ich gesagt, okay, recht hat er ja. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen wollte. Also ich war so perspektivlos. Ich hatte zwei Ausbildungen angefangen und abgebrochen, weil die nichts für mich waren. Hab dann nur noch im Pubs rumgehangen und keine Ahnung. Und der hat gesagt, du, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann machst du jetzt halt dein Abi nach, gewinnst du Zeit. Mhm. Und das war wertvolle Zeit, die ich gewonnen habe. Und das war so der beste Tipp, den ich bekommen habe. Aber der lässt sich halt nicht so weitergehen. Ja, wenn jemand sein Abi schon in der Tasche hat, kann ich nicht sagen, mach halt dein Abi nach. Ja. Aber man kann es ja übertragen in, hey, wenn du gerade nicht so richtig weißt, was deine Perspektive ist, dann mach halt erstmal irgendwas
Sinnvolles. Bild dich einfach weiter.
Mach eine Weiterbildung, genau. Mach eine Weiterbildung, gewinne Zeit und dann weißt du vielleicht in ein, zwei Jahren viel besser, was du willst.
Also mir hat es damals geholfen. Also ich würde sogar in der Metaklammer sagen, einer meiner Gäste, ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr, wer in den Folgen vorher das war, hat aber gesagt, der Megatipp ist, nie stehen bleiben. Immer ein Stück weiter. Also wenn du gerade so rumpimmelst im Leben, ja, egal wo du gerade bist, dann mach halt einfach irgendwas. Also bild dich weiter, schau mal in ein Thema rein oder so. Passt ja irgendwie auch dazu. Ja, nächste Frage, Frage Nummer 5 aus der Schnellfragenrunde. Welche App benutzt du am meisten?
Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich tue es trotzdem. Nein, Homescapes. Dieses Spiel, wo man...
Okay, du bist wirklich sehr, sehr ehrlich. Sehr ehrlich.
Also tatsächlich ist es, also ich, das ist halt so abends meinen Kopf ausschalten, bevor ich mich dann wirklich schlafen lege und wenn ich dann auch meine Worte schon aufgebraucht habe für den Tag und mich auch nicht mehr unterhalten möchte, dann setze ich mich halt mal eine halbe Stunde hin und spiele dieses furchtbare Spiel und ich hasse diese Zeitverschwendung. Ich sitze immer da und in dem Moment, wo ich spiele, bereue ich es auch, aber ich kann dann auch nicht aufhören. Also mein Kopf wird dadurch auch freigeschaltet.
Okay. Das ist so. Also das Spiel hatte ich noch nie, auch das sehr, sehr spannende Perspektive auf dich. Ja.
Ich werfe es auch ab und an immer runter vom Handy, weil mich das dann nervt und dann wird es deinstalliert, damit ich es dann 3 Monate später wieder installiere. Also das ist meine persönliche Sucht, meine Nemesis, dieses Spiel.
Okay, aber so ich sage mal, eine kleine Leidenschaft darf ja jeder auch so abseits von jeder Vernunft haben. Okay, nächste Frage. Bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen bei Judo oder sowas oder gibt es eine andere Sportart? Eisschnelllauf.
Biathlon.
Biathlon?
Als Zuschauer.
Also gar nicht aktiv?
Nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich hätte auch gar nicht mehr den... Nee, ich habe gar keinen Bock auf Olympia. Mhm. Das ist so... Ich gucke es mir ganz gerne manchmal an, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah... Mhm. Da muss ich dran teilnehmen, das ist großartig. Aber wenn, dann wäre es Biathlon.
Aber wenn du jetzt mal ein paar Jahre zurückschaltest und sozusagen aus deiner jugendlichen Perspektive draushaust, wäre es eher Eisschnelllauf gewesen oder eher Kampfsport?
Eher Kampfsport.
Aha, okay. Gut.
Da war ich besser drin.
Also ich fand immer, ich habe immer sehr, sehr viel Respekt vor den Eisschnellläufern, muss ich sagen. unfassbar ästhetische, aber auch gefährlich, nicht im Sinne von lebensgefährlich, aber passiert ja schon viel. Und ich glaube, da fällt man im Training auch sehr häufig mal aus der Kurve, ja. Und so, also, und auch eine Konditionssache und so, also toller Sport, finde ich, ne?
Das kann manchmal ganz schön wehtun, so eine Eisfläche. Und wenn man dann so 50, 60 Sachen drauf hat und dann ins Straucheln kommt und gegen die Bande knallt, das tut schon ganz schön weh.
Das glaube ich. Liebe Beatrice, wenn du morgens aufstehst und die Frage zielt so ein bisschen ab auf dein Naturell, das ich ja völlig falsch eingeschätzt hatte zu Beginn. Ich meine, wir haben uns irgendwann mal, glaube ich, auf der Campix kennengelernt und ich hätte geschworen, das ist die gechillteste Teilnehmerin der Campix, die in ihrem Leben noch keiner Fliege auch nur das kleinste Ding zur Leide getan hat, ja. Und dann kamen diese Stories mit verprügelten Kollegen und so weiter. Deswegen meine Frage, was bist du für ein Typ beim morgens Aufstehen? Also bist du so ein 6 Uhr rappelt der Wecker, 6 Uhr 1 ist Beatrice bei 100%? Oder sagst du, erstmal bitte Abstand und lasst mich mal alleine?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf. Ich hasse es, wenn der Wecker klingelt und dann wird irgendwie noch eine halbe Stunde im Bett rumgepimmelt und dann braucht man irgendwie noch mal eine halbe Stunde, bis man unter die Dusche geht und keine Ahnung. Also wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf und dann ist der Morgen auch durchgetaktet und ich bin auch nahezu sofort gesprächsbereit. Mhm. Nicht immer. Manchmal wache ich auch auf und beschimpfe den Wecker erstmal ohne Ende und sage, was soll denn jetzt diese verdammte, dass du jetzt hier klingelst. So. Und dann stehe ich aber trotzdem auf. Ja. Und also ist ja auch morgens tatsächlich sehr eng getaktet. Wir haben ja noch einen haben wir ja noch zu Hause und der muss ja auch in die Schule. Und das heißt, ich muss vor ihm schnell ins Bad, weil danach geht ja nicht, da ja keine Zeit mehr. Mhm. Ne? Also ich bin morgens eher gehetzt auch. Also das ist so, ich muss mir immer zusammenreißen, dass ich nicht gehetzt bin. Also ich bin eher so ein, ich bin auch ein Morgenmensch. Ja. Also das ist so.
Weil ich finde,
morgens zwischen 7 und 8 schaffe ich die meisten Sachen wegzuarbeiten.
Ah, okay. Ja. Ich finde auch, es ist, also ich finde es unheimlich wertvoll, nicht gechillt. Also ich bin ähnlich wie du. Ich habe ja auch eine Tochter, die bei mir zeitweise bei mir wohnt und die muss morgens zum Bus und so weiter und so fort. Also ich bin dann auch schon, ich habe schon To-Dos und die arbeite ich auch ab, aber trotzdem nehme ich mir Zeit für eine, ich will nicht sagen Meditation, aber ich sitze dann mal einen Moment da und starre ich auf das kleine goldene Glockenspiel, das meine Eltern mir mal geschenkt haben vor langer Zeit. Schön. Und da habe ich die Kerzen an und dann macht das so kling, 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 kling und dann sitze ich einfach nur da und gucke das an, ja. Und das ist so mein, da gleite ich so langsam in den Tag, wissend, dass die nächsten Aufgaben auf mich warten. Okay, du hast die Chance, eine historische Persönlichkeit zu treffen. Nächste Schnellfrage, und das ist auch die vorletzte schon. Du hast die Chance, eine historische Persönlichkeit zu treffen, egal ob noch lebend oder bereits verstorben. Gibt es jemanden, mit dem du dich gerne mal austauschen möchtest?
Leider schon verstorben, noch gar nicht so lange her, 2011. Vera F. Birkenbiel.
Ah, okay. Da bin ich auch Riesenfan von. Mein Lieblingssatz von ihr habe ich sogar damals live erlebt. Habe es damals nicht verstanden, also nicht die Tragweite. Aber sie hat damals gesagt, bei einer Vorlesung an der Uni Gießen, wo ich sozusagen als Gast da war, und dann hat sie gesagt, wenn du es verstanden hast, kannst du es auch erklären. Mhm. Und das habe ich mir damals aufgeschrieben und das wird heute immer wieder zitiert und ich finde das so klug, ja. Es ist egal, ob...
Also ich glaube, das war eine sehr, sehr kluge Frau.
Auf
eine
jeden
sehr intelligente
Fall.
Frau. Hat einen ähnlich schrulligen Humor gehabt, wie ich ihn habe. Und ist ja tatsächlich auch als Speakerin mehrfach ausgezeichnet mit verschiedenen Awards. Sie hat also unglaublich viel geleistet, also was so Gehirnforschung angeht, was gehirngerechtes Lernen angeht. Also das ist so ein Mensch, wo ich sage, die hätte ich gern kennengelernt, mit der hätte ich gerne... so 1 oder 2, 3, 5 Gläschen Wein getrunken und
Ja, also das schließe ich mich auch an. Das ist eine unfassbar interessante Person. Und ich finde, wenn du heute so als Speaker, und du bist ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja auch eine sehr gute, mittlerweile sehr renommierte und auf den großen Bühnen dieser Marketingwelt, deutschsprachig sozusagen, genau wie ich, unterwegs seiende Sprecherin, oh Gott, aber egal, wenn man mal genau auf Vera F. Birkenbühl schaut, dann finde ich, das Interessante an ihr ist auch, sie macht im Prinzip alles falsch. Also sie schreibt komplett undeutlich auf einen Overhead-Projektor. Ja, das kann kein Mensch mehr lesen. Sie betont falsch, finde ich. Sie läuft hin und her, guckt die Leute gar nicht an. Im Gegenteil, die beschimpft sogar die Leute. Und trotzdem ist es richtig cool. Ja, also Das ist irgendwie.
Ja, sie arbeitet aber trotzdem, also sie hat extrem mit ihrer Stimme gearbeitet und mit ihrer Ausstrahlung. Ja, also man, das ist sowas, also ist auch ein Grund, weshalb ich ein Fan von ihr bin, weil ich immer sage, ja, sie entspricht keinerlei Schönheitsideal. Ja, sie war zu klein, sie war zu pummelig, sie war zu schrullig vom Humor her. Und genau das hat sie aber als Mensch und als Speakerin groß gemacht. Und sie hat ihren eigenen Stil gehabt und sie hat vor allem die Dinge so erklärt, dass man es versteht.
Und dann waren halt dazwischen wirklich Sätze, wo du Gänsehaut bekommst, weil du merkst, es ist so unfassbar klug. Ja. Und es ist nicht nur auf dieses Thema, was sie gerade hat, sondern generell fürs Leben zu übertragen. Wenn du es verstanden hast, kannst du es auch erklären. Ja, das ist, kannst du in die Erziehung bringen, das kannst du im Business machen. Also alles solche Sachen. Ganz, ganz tolle Person. Und danke, dass du sie jetzt mal hier in meinen Podcast gebracht hast, sozusagen. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde, liebe Beatrice. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Der freie Freitag.
Magst du den mal erklären?
Ich mache jetzt seit 6 Wochen eine 4-Tage-Woche. Bis auf in Salzburg hat das auch geklappt. Das war meine Freitagsunterbrechung. Und ich schenke mir Zeit. Ich schenke mir, im Moment reden alle immer so von Me-Time. Aber das ist es letztendlich. Also ich schenke mir selber Zeit. Ich gehe dann an dem Freitag wandern, wusel in meinem Garten rum, tue einfach Dinge. Ich weigere mich auch, an dem Tag was im Haushalt zu machen oder zu einkaufen zu fahren oder sonst irgendwas zu tun. Also wenn, dann fahre ich in den Bau oder in den Gartenmarkt und gehe für mich was Hübsches shoppen, was ich ganz gerne haben möchte oder was ich unbedingt an diesem Tag auch brauche. Aber der freie Freitag, das ist mein persönliches Geschenk an mich und ich hoffe, dass ich das möglichst lange durchziehen kann. Also das heißt nicht, dass ich viel weniger arbeite als sonst. Es verteilt sich einfach auf die anderen Tage. Aber der freie Freitag ist es.
Würdest du das auch als Arbeitszeitmodell generell empfehlen?
Ja, also wir sind ja ein recht kleines Team aktuell und wir stellen ja jetzt demnächst wieder ein. Ich habe gerade viele Gespräche ich würde grundsätzlich meinen eigenen Mitarbeitenden immer die 4-Tage-Woche ermöglichen wollen, wenn sie es denn wollen. Gibt ja auch Leute, die wollen das gar nicht. Aber ich sehe das durchaus als Modell. Da gibt es ja auch einige Studien, gerade aus dem amerikanischen Raum und aus den skandinavischen Ländern, wo aufgezeigt wird, wie groß, also wie viel mehr die Produktivität ist, wenn wir es mal wirklich aus wirtschaftlicher Sicht auch betrachten. Und das muss ich als Agenturchefin auch. Ich muss ja auch gucken, leidet darunter die Produktivität, leidet darunter die Wirtschaftlichkeit der Agentur. Und da gibt es ja diverse Studien, die belegen, dass diese 4-Tage-Woche dafür sorgt, dass die Menschen erholter sind, ausgeglichener sind, merke ich auch an mir selbst und dadurch auch produktiver sind. Das ist wie mit Teilzeit versus Vollzeitstellen. Also auch da gibt es ja Studien, die zeigen, dass jemand, der Teilzeit arbeitet, in der Zeit, in der er arbeitet, in der Regel produktiver ist als die Vollzeitkräfte, die mehr arbeiten müssen, was ja eigentlich auch logisch ist, weil die Hirnleistung irgendwann nachlässt, weil die körperlichen Fähigkeiten irgendwann nachlässt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich sage, Vollzeitkräfte leisten nichts. Ja, ganz im Gegenteil. Arbeite ja selber auch Vollzeit an 4 Tagen die Woche. Aber da gibt es ja diverse Studien, die das, was ich jetzt gerade spüre und erlebe, auch bestätigen. Ob das jetzt für alle gilt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin ja keine Wissenschaftlerin
oder so. Ja.
Genau, bin ich ja nicht. Bin ja keine Ahnung.
Zwei Dinge fallen mir dazu noch ein. Das erste ist, ich grüße genauso an Theresa Food, meine erste Gästin in dieser Serie, als ich noch gar nicht wusste, wie lange läuft das und so und wie entwickelt sich das. Theresa hat damals gesagt, mein letztes Geschenk an mich selbst war, ich schenke mir gerne Zeit. Schön, dass sich das jetzt gerade mal wiederholt. Ist übrigens auch, ich war heute Morgen in einem unfassbar spannenden, leider ja eins der letzten LinkedIn-Audios. Ich bin ja sehr großer Social-Audio-Fan, ich liebe das, ja. Und ich war heute Morgen in einem LinkedIn-Audio, da ging es um die Bedeutung der Zahl 11. Und wir hast ja die Folge 11 und viele Kulturen sehen 11 gar nicht als 11, sondern als 1+1.
Und da. Und wenn du jetzt noch sagst, an welchem Tag wir das aufnehmen?
Am 11. Okay, ich musste kurz überlegen, ich gestehe, ja. Aber okay, also, aber die sehen das zum Beispiel dann als 1 und 1 und so passt das für mich auch wieder zusammen. Ne? Also guck mal, ganz interessant. Viele Menschen haben scheinbar das Bedürfnis nach, ja, du hast eben so gesagt, in Anführungszeichen Me-Time, aber wirklich Zeit für einen selbst. Und das Zweite, was ich an der Stelle einfach sagen muss, und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber es ist ja einfach, ich entschuldige mich bei deinem Mann dafür, ja. Weil das ist ja einfach, wie soll ich ihn sagen, der feuchte Traum von 90% aller männlichen Singles, glaube ich, eine Frau, die sagt, ich fahre am liebsten an meinem freien Tag in den Baumarkt shoppen.
Ja, da musst du dich bei meinem Mann nicht entschuldigen, der genießt das auch sehr, dass wir auch gemeinsam in den Baumarkt shoppen gehen können. Ja,
ja, dazu muss man sagen, und da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu, ohne zu weit vorzugreifen, du hast natürlich... Ihr seid ja umgezogen, habt ein Haus renoviert, du bist also wirklich auch handwerklich sehr versiert. Wobei ich in dem Podcast mit Klaus und Patrick, punktuell heißt er, glaube ich, punktuell, also absolut auch eine Hörempfehlung und Grüße an die beiden, fand ich sehr schön, dass du gesagt hast in deiner eigenen Vorstellung, ja, ich bin eine Frau mit zwei Händen. Stimmt, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, genau. Also ich glaube, in deinem Fall sind es tatsächlich keine zwei linken Hände, weil ich ja weiß, was du alles handwerklich da auch hinter dich gebracht hast. Und was ich jetzt noch sagen wollte mit dem Baumarkt-Shopping, und du hast ja was, was mich sehr fasziniert, wieder was, was uns auch verbindet. Ich habe ja auch ein Haus und habe um mein Haus herum auch gestaltet mit meiner Partnerin, der Heike. Liebe Grüße gehen auch raus an sie. Gestalten wir auch den Garten und schauen, dass wir immer irgendwas haben, was blüht und so. Und ich weiß, dass du deine, ich sag mal, deine Pflanzenkultur ums Haus herum so gestaltest, dass es möglich alles essbar ist. Was ich sehr, sehr spannend finde. Ja, also.
Ich habe exakt eine Pflanze im Garten, die man nicht essen kann. Das ist der Sommerflieder. Mhm.
Der ist einfach nur schön.
Der ist einfach nur schön. Kann ich. Und den können ja die, ja, wobei das wissen wir nicht so genau, ob die jetzt Nektar liefern oder nicht. Da gibt es ja unterschiedliche Informationen. Okay. Aber das ist die einzige Pflanze, die nicht essbar ist. Okay. Ja.
Schön. Ja, ich glaube, jetzt haben die Leute mal so ein bisschen Eindruck von dir, was bei dir morgens so abgeht und was du gerne isst, beziehungsweise was du gerne nicht isst. Danke, dass wir mal hinter die Haustür von dir schauen konnten, so sehr nah an dich rankommen durften. Jetzt möchte ich aber schon noch mal so ein bisschen auch in deine berufliche Karriere gucken. Wir haben ja gesagt, Abitur hast du dann sozusagen den Ratschlag angenommen, hast Abitur gemacht. Wir sind jetzt zeitlich ungefähr wo? Gib mir da mal einen Hinweis, bitte.
Das Abi auf dem zweiten Bildungsweg habe ich 98 gemacht, aber wie gesagt, parallel dazu schon sehr viel gearbeitet. Also ich habe parallel zum Abitur schon als Kommunikationstrainerin gearbeitet, habe Callcenter-Agenten ausgebildet bei einem Bildungsträger.
Wie kam es dazu?
Da war ich gerade Mitte 20. Ich habe selber in einem Callcenter gearbeitet und dann haben die irgendwie so gesagt, ja, du bist viel zu gut, um da am Telefon zu sitzen, deswegen trainierst du jetzt hier unsere eigenen Leute. Mhm. Und darüber kam das dann, dass ich auch bei einem Bildungsträger gearbeitet habe, wo dann damals viele Arbeitssuchende dann als Callcenter-Agenten ausgebildet wurden, wovon viele leider die Zähne gar nicht auseinandergekriegt haben, aber gut, das war halt damals so. Also war wie bei vielen Sachen in meinem Leben, ich habe die Dinge gemacht, ich war gut drin und habe dann mein Wissen geteilt.
Also du hast einfach auch gesagt, mache ich jetzt, probiere ich aus. Auch wieder eine Parallele zu vielen Gästen und witzig. Also wenn ich da immer so ein bisschen hüpfe, aber es ist natürlich auch eine kleine Empfehlung an die Audience, da nochmal reinzuhören. Witzig, ich hatte schon mal einen Gast, der auch im Callcenter angefangen hat, das war der Jörg Scholler, der auch gesagt hat, ja, er hat irgendwann in diesem Callcenter gesessen und hat irgendwann gedacht, nee, das kann es ja nicht sein, ich will auch mal das große Eis essen in der Sonne, wie die anderen. Ja, also Grüße an Jörg nach Zypern. Ich werde ihn übrigens, das weiß er doch gar nicht, der Arme, aber der erfährt das jetzt, falls du zuhörst, Jörg. Ich werde dich nächstes Jahr besuchen kommen. Freue ich mich schon sehr drauf, ist alles schon in Sack und Tüten. Aber ja, also du warst jetzt sozusagen im Callcenter, hast dann aber irgendwie gemerkt, okay, Studium, das wär's.
Naja, ich auch da wieder nicht der gerade Weg. Ich habe in Hessen mein Abitur gemacht, mein Fachabitur auf dem zweiten Bildungsweg und bin dann wieder zurück nach Berlin und wollte in Berlin Elektrotechnik studieren. Und die Berliner Fachhochschule hat aber mein hessisches Fachabitur nicht anerkannt.
Ah. Das ist ja Diskriminierung.
Ja, was machst du jetzt? Ja, dann studierst du halt Betriebswirtschaft. Also ich wollte eigentlich Elektrotechnik studieren.
Für Betriebswirtschaft, für den Studiengang wurde es anerkannt, oder?
Ja, das war dann ein Fernstudium. Das habe ich nicht mit einer Berliner Hochschule gemacht, sondern das habe ich im Fernstudium gemacht. Und da war das dann kein Problem mit dem hessischen Abitur.
Ja. Okay, also bist du sozusagen, nachdem du vom Rumpimmeln, finde ich einen sehr witzigen Begriff, ja, ins Abitur gerutscht bist du dann ins Callcenter gerutscht und zur Ausbildung im Callcenter gerutscht und dann bist du weitergerutscht und Betriebswirtschaftslehre.
Genau. Und habe dann angefangen, parallel in einer Werbeagentur zu arbeiten. Also so Marketing-Werbeagenturen. Damals waren es ja noch Werbeagenturen und keine Marketingagenturen. Der Begriff kam ja erst ein Stückchen später. Ich meine, so 5, 6, 7, 8 Jahre später kam das erst irgendwann, dass wir nicht mehr Werbeagentur gesagt haben, sondern Marketingagenturen. Wer dann ganz modern war, hat schon Digitalagentur gesagt. Das waren dann so die Anfänge des Internets. Aber ja, das lief immer parallel
zu. Dann sind wir jetzt schon in den 2000er Jahren, oder?
Genau, genau. Das Studium der Betriebswirtschaft habe ich 2001, 2002 sowas abgeschlossen.
Da kann ich mich übrigens jetzt an der Stelle auch mal selbst loben, mir mal selber auf die ehemals kaputte Schulter klopfen, weil ich ja 1998 meine Agentur gegründet habe mit dem Namen Team Digital. Ne? Also du hast ja gesagt, manche haben da schon über digital nachgedacht. Ja, das finde ich auch bis heute noch eine coole Entscheidung damals.
Du warst ein Vorreiter
Ich war da schon ein Visionär an der Stelle. Jetzt hast du dein Studium abgeschlossen. Wie war das so mit Betriebswirtschaftslehre? Du hast ja jetzt tatsächlich echt schon viele Sachen gemacht. Also jetzt, wenn ich mal einfach so rekapituliere, auf die junge Beatrice, in Anführungszeichen, die noch jüngere als jetzt, so, war eingeprasselt Eisschnelllauf, Gespräche mit dem, wie hast du gesagt, mit dem Strafverteidiger? Nee, was war das? Mit dem Staatsanwalt? Staatsanwaltgespräche. Das Übersiedeln von Ost nach West. Das Rumpimmeln im Westen, ein Abitur, das war ja alles so deine Welt bis dahin. Wie hast du dich dann in der Betriebswirtschaftslehre zurechtgefunden? War das cool oder hast du gedacht, oh Mist, wäre doch Elektrotechnik nur mein Ding gewesen?
Also ich habe glücklicherweise den Schwerpunkt Marketing gewählt. Ich fand die VWL-Anteile an diesem BWL-Studium total grandios. Wäre aufgrund dieser ganzen Buchhaltungsgeschichten fast durchs Abitur gefallen, nicht durchs Abitur, durchs Studium durchgefallen. Also ich verstehe bis heute doppelte Buchführung nicht, aber heute habe ich eine Steuerkanzlei, ich muss es nicht verstehen, ich muss nur Bilanzen lesen können. Das kann ich glücklicherweise und ganz ehrlich, wenn ich vorher nicht schon 2 Ausbildungen abgebrochen hätte, hätte ich dieses Studium nicht durchgezogen. Ich fand das furchtbar. Ich fand das wirklich, wirklich furchtbar, dieses BWL-Studium. Ich fand die Inhalte furchtbar. Mich haben etwa 3/4 der Inhalte nicht interessiert. Aber ich habe gesagt, ich muss jetzt meine Arschbacken zusammenkneifen. Ich kann nicht schon wieder was abbrechen. Ich muss jetzt einfach mal eine Sache durchziehen. Heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich gerade im Unternehmertum jetzt unglaublich viele Dinge brauche, die ich damals im Studium gelernt habe. Aber damals, ich habe es nur durchgezogen, weil ich gesagt habe, schon 2 Abbrüche hinter mir. Ich kann nicht nochmal abbrechen.
Aber man kann schon so ein bisschen auch die Klammer drum machen, ohne dass ich jetzt das Gespräch schon beenden möchte. Aber so eine Klammer drum macht, dass man sagt, okay, das Leben hat dir schon immer, das Universum hat dir schon immer mal so ab und zu gezeigt, wo es lang geht. Und dann in den richtigen Momenten hast du das dann auch durchgezogen. Ne? Also scheinbar.
Ja. Ne? Also habe viele Dinge durchgezogen. Wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, habe ich sie in der Regel auch durchgezogen.
Okay. Ja. Jetzt stelle ich an der Stelle ja immer gerne auch mal die Frage, und das ist vielleicht jetzt ein guter Moment, weil ich möchte ja natürlich auch noch mal zu Kampagnenreiter kommen dann in der Folge. Du bist ja dann in Agenturen gewesen, so sprechen wir gleich noch drüber. Aber trotzdem möchte ich gerne mal die Frage stellen, in jeder Heldenreise gibt es wichtige Mentoren. Also nicht die Menschen, die vielleicht vorbeikommen und sagen, hier, kannst auch da parken, ne? Da ist ein Parkplatz frei, sondern eher die, die sagen, Mensch, Beatrice, mach's Abitur doch jetzt fertig oder wenn du nicht Elektro, dann wie wär's denn mit Betriebswirtschaftslehre? Das sind meistens so Menschen, in dem Moment erkennt man das nicht, aber später merkt man dann, boah, das war echt wichtig. Ne? Gibt es da welche, von denen du sagst, die würde ich hier gerne mal, denen würde ich einen Shoutout geben oder sagst du einfach, es gibt welche, ich weiß das? Oder, ja, erzähl doch mal.
Wenn ich jetzt sage, mein Mann, das ist komisch.
Nee.
Aber es ist genauso. Also ich habe meinen Mentor erst sehr spät kennengelernt. Beziehungsweise bin erst sehr spät mit ihm ins Gespräch gekommen. Und er ist auf, wenn mein Mann jetzt zuhören sollte, schöne Grüße. Also er ist tatsächlich mein Mentor. Und zwar auf, sowohl auf geschäftlicher Ebene als auch auf persönlicher Weiterentwicklungsebene. Also Wahnsinn.
Kann ein Mentor fürs Leben und fürs Business auch ein guter Mentor sein, wenn man ihn liebt oder wenn er dich liebt? Also das unterstelle ich jetzt einfach an der Stelle mal. Und ich meine, das ist ja immer mal, es gibt ja viele Menschen, die Theorie vertreten, man sollte Business und Privat trennen, ja, Work-Life-Balance und weiß ich was alles. Bei euch ist es ja schon relativ eine Suppe. Gut, ich weiß jetzt seit Salzburg auch, was dein Mann macht. Das klammern wir mal außen vor. Vielleicht lade ich ihn irgendwann mal ein und höre mir mal die andere Seite an. Aber
er ist nicht so extrovertiert.
aber trotzdem stelle ich mir tatsächlich jetzt die Frage, die war nicht geplant, aber ist es denn tatsächlich, kann ein gutes Business-Mentorship einhergehen mit einer privaten Beziehung? Offensichtlich ja.
Bringt aber auch Zündstoff mit sich und erfordert eine gute Kommunikation und eine gute, also eine sorgsame Kommunikation. Auch das, muss man ehrlich sein, gelingt uns nicht immer. Wir haben auch manchmal so Situationen, wo wir uns im Geschäftskontext total in die Haare kriegen. Mhm. Auch das kommt vor, weil wir einfach unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Meinungen haben. Und das sich dann auch ins Privatleben überträgt, das passiert natürlich. Also weil wir machen ja nicht die Bürotür zu und sagen, hey Schatz, schön, dass du da bist. Mhm. Es ist ja trotzdem so, dass wir auch sowohl dieses Mentoring haben, als auch dieses Geschäftspartner, als auch Ehepartner. Wir haben die Elternrollen meinem Sohn gegenüber. Mhm. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Rollen, die wir ausfüllen. Und natürlich übertragen sich die Inhalte auch von einer Rolle auf die nächste, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und da ist tatsächlich das Thema Kommunikation das A und O. Und was unser beider Vorteil ist, wir arbeiten sehr gerne beide. Mhm. Und dadurch ist es dann auch nicht so schlimm, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen mit einem Gläschen Wein und dann vielleicht auch nochmal so das ein oder andere geschäftliche Ding besprechen. Also wir können auch genau, also funktioniert gut. Aber wir versuchen tatsächlich seit mehreren Jahren da auch klare Abgrenzungen zu schaffen und klare Zeiten zu schaffen und zu sagen, wir haben jetzt ein Geschäftsführer-Meeting, wir haben jetzt ein Coaching, ein Mentoring. Also wir versuchen das sehr klar abzugrenzen und in klare Zeitfenster zu packen, um auch zwischendurch privat miteinander zu reden. Weil auch das kann natürlich passieren. Mhm. Also in diese Falle sind wir auch gelaufen, dass wir nur noch geschäftliche Themen hatten, die wir besprochen haben. Und das ist halt so, da muss man dann aufwachen und muss sagen, okay, hier läuft gerade irgendwas schief. Wir müssen andere Erlebnisse schaffen, die dafür sorgen, dass wir nicht mehr nur übers Business reden. Und das ist die harte Arbeit, die wir immer haben, weil wir eben Geschäft und Privates miteinander verknüpfen.
Das Risiko ist natürlich in der Konstellation noch höher als, sage ich mal, wenn ich jetzt nach Hause komme und da ist die Tendenz da, dass ich dann Heike oder meine Kinder auch voll labere, sozusagen mit meinen Sachen. Ja, ich bin ja eh auch ein sehr kommunikativer Mensch, aber natürlich bremsen die einen da ein bisschen ein. Aber wenn beide in der Company involviert sind, dann ist natürlich die Gefahr da, dass ich glaube, das erfordert gute Mechanismen. Ich würde aus der einen Frage, also Fazit vielleicht noch an der Stelle, so habe ich dich kennengelernt und so würde ich es auch jetzt zusammenfassen. Es gibt da Vorteile und Probleme, wenn man so eng zusammen ist, mit seinem Mentor zusammenlebt etc., mit seinem Geschäftsführer, Businesspartner etc. Aber im Endeffekt überwiegen bei euch die positiven Aspekte und das ist, glaube ich, dann auch das richtige Fazit an der Stelle.
Das ist so.
Ich hätte noch eine andere Frage, die sich jetzt so ein bisschen anschließt, weil du jetzt eben auch gesagt, dass natürlich nehmen wir auch mal was mit, natürlich sind wir auch nicht immer einer Meinung und natürlich gibt es dann auch mal, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein bisschen Krach oder Stress oder ja, wie man das auch immer nennen möchte. Ich würde generell mal gerne mit Blick auf dein Leben von oben und weder jetzt speziell auf die Kindheit, noch auf die Studienphase, noch aufs Rumbimmeln, noch auf die Kampagnenreiter, würde ich gerne einfach mal von dir wissen, wie gehst du generell mit Krisen um? Gibt es Krisen im Business-Kontext für dich? Gab es die schon? Ich meine, wir haben alle Corona und Inflation und weiß ich nicht, was alles erlebt jetzt schon auch. Hast du da ein Rezept oder wie gehst du um, wenn mal was nicht so läuft, wie du dir das vorstellst?
Ich liebe das Konzept, wo sich ein Bullauge schließt, öffnet sich eine Laderampe. Also ich habe in der Vergangenheit immer die Erfahrung machen dürfen, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert, muss man es entweder aussitzen oder selber aktiv werden. Aber in der Regel öffnen sich dadurch neue Wege und neue Perspektiven. Heißt nicht, dass ich das immer schön finde, wenn gerade so die Dinge am Dampfen sind, aber ich weiß einfach, dass es nach jedem Tief immer ein Hoch gibt. Und das motiviert mich dann einfach weiterzumachen oder eben auch einfach mal die Füße stillzuhalten. Mhm. Ja, das ist, ich weiß noch, wie Corona angefangen hat. Da bin ich mal einen kurzen Moment richtig panisch geworden, sowohl aus gesundheitlicher Sicht als auch aus finanzieller Sicht. Und dann habe ich diese Panik mal ein bisschen abgeatmet. Spazieren gehen war ja nicht so richtig, hat sich ja auch keiner rausgetraut. Aber ich habe das dann mal so ein bisschen abgeatmet und dann hat sich danach einfach sowohl geschäftlich als auch privat ganz viel in positive Richtungen bewegt. Also ja, habe eine Menge Krisen gehabt, auch schon so von ganz klein an bis so ganz groß. Und vielleicht haben die vielen Krisen dazu geführt, dass ich einfach sage, boah, was soll denn passieren?
Also, mach dich ein bisschen resistenter ja, vielleicht, jetzt, weil du da schon viele Krisen erfahren hast.
Ja, wir sind jetzt in einer komischen wirtschaftlichen Lage. Okay, müssen wir halt mal einen Gürtel enger schnallen. Auch so was so Arbeit und Ängste angeht. Ich sage immer, hey, einen Job irgendwo zum Regale einräumen kriege ich immer.
Ist deine Methode, mit Krisen umzugehen, sozusagen dich auf den Kern der Sache zu besinnen, Ruhe zu bewahren und dann die Sachen auch mal ein Stück weit wegzuatmen?
Ja, also es kann sein, dass ich erstmal panisch werde. Also wie ich einen meiner größten Kunden ganz am Anfang zu meiner Freelancer-Zeiten verloren habe, bin ich erstmal total panisch geworden. Dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, 80% des Umsatzes, oh nein, die Hölle, was tue ich denn jetzt? Und dann habe ich einen Social-Media-Post abgesetzt, habe zwei Bestandskunden angerufen und dann waren diese Kapazitäten voll. So. Aber erstmal war ich auch in Panik. Also es das heißt nicht, dass ich immer ruhig und entspannt bin. Und auch weil du vorhin gesagt hast, ich bin immer so ausgeglichen und so ruhig. Nee. Ich kann auch gerade im familiären Kontext sehr emotional und sehr wie so eine kleine Italienerin, die dann weißt, was ich meine.
Ich habe mich ja gewundert. Ich habe auch nicht gesagt, du bist immer so, sondern ich habe gesagt, ich nehme dich so wahr. Ja, das ist ja genau die Geschichte. Deswegen wollen wir auch mal ein bisschen hinter die Fassade schauen. Und ich habe mich in Salzburg auch sehr gewundert, dass du mir wieder so einen Punkt gegeben hast, wo ich dachte, das würde bei dir nie passieren. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, es war ja auch wirklich heftig. Also du hast ein Wohnmobil und wolltest ursprünglich mit dem Wohnmobil nach Salzburg und dann war irgendwie 6 oder 7 Mal die Batterie kaputt oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau.
Und dann hast du, es ist jetzt gerade wieder in der Werkstatt im Übrigen, jetzt wird es gerade gerichtet.
Und dann hast du gesagt, hier beim 7. Mal und dann gestern Abend wollte ich losfahren, da war ich aber richtig sauer und da bin ich aber richtig sauer geworden und so. Und das passt so irgendwie nicht zu meiner Wahrnehmung von dir, aber ist ja schön, dass Menschen auch diese Facetten haben, ja. Und nicht immer nach außen so wirken müssen. Okay, jetzt würde ich aber dann doch noch mal gerne weitergehen. Es gibt ja in der Heldenreise den Ruf zum Abenteuer. Und ich finde, so gefühlt bist du jetzt an dem Punkt. Also hast ein Studium gemacht, dann überspringe ich mal so ein bisschen. Du warst in Agenturen, hast angestellt gearbeitet. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wie kam der Wunsch auf, Freelancer zu sein, selbstständig zu sein? Und vor allen Dingen auch, wie kam dann der Weg? Denn du bist ja jetzt nicht monothematisch fixiert auf Local SEO, sondern du machst ja Local Marketing in Summe. Und bist ja auch generell eine Marketing-Expertin. Jeder, der sich mit dir schon mal unterhalten hat, weiß das. Aber generell, wo kam so dieser Punkt, wo hast du gesagt, dieses Local-Ding, das triggert mich, das finde ich cool, da wäre ich gern Spezialistin und bist ja mittlerweile auch eine der renommiertesten Spezialistinnen. Das würde mich nochmal interessieren.
Jetzt hast du ganz viele Fragen auf einmal.
Mache ich immer. Frage 1 war, wann kam der Ruf zum Abenteuer und wo war deine Motivation, dich selbstständig zu machen?
Ja, und du hast genau Motivation, dich selbstständig zu machen. Ich bin tatsächlich den größten Teil meines Lebens immer selbstständig gewesen. Ich hatte kurze Ausflüge in Agenturen und habe bei der letzten Agentur gesagt, ich arbeite nie wieder für eine Agentur. Nie wieder arbeite ich für eine Agentur. Die beuten alle die Leute aus, man hat einen 16-Stunden- Arbeitstag, man ist in der Beratung immer der Depp vom Dienst. Gesagt, never ever arbeite ich jemals in meinem Leben wieder für eine Agentur. Heute habe ich eine. Aber gut, das ist wahrscheinlich Ironie.
Diese Bewerber, die letzten 2 Minuten schneide ich nicht raus. Also bitte genau zuhören.
Ja, aber auch das ist so ein bisschen so, wie ich vorhin gesagt habe, ich möchte meiner Familie ein Zuhause bieten, möchte ich auch, dass sich die Menschen, die für uns arbeiten, sich bei uns wohlfühlen und auch vielleicht ein Stück weit zu Hause fühlen, weil wir verbringen ja den größten Teil unserer Zeit, verbringen wir in der Arbeit, ja, manchmal sogar mehr Zeit als mit dem Partner oder der Partnerin oder den Kindern oder mit dem Hund oder mit der Katze. Also wir sind ja, die größten Teil der Zeit sind wir am Arbeiten. Aber gut, das ist jetzt eine Randnotiz. Also habe damals gesagt, never ever Agentur und Anstellung, nee, die meisten Vorgesetzten sind sowieso, entweder sind sie doof oder die haben fachlich nichts drauf und oder die können nicht führen und oder ich fand das immer furchtbar. Ich fand Anstellung fand ich immer furchtbar. Ja, und dann kam tatsächlich erstmal ein beruflicher Bruch, weil ich dann meine Kinder bekommen habe, die beiden Großen, relativ schnell hintereinander, 2004, 2006. Der Kleine kam dann 2011 hinterher. Und ich habe dann aber nach der Geburt meines Großen, habe ich einen Blog aufgemacht, wo es um Ernährungsthemen ging.
Da ist er wieder.
Und diesen Blog habe ich effizient, wie ich bin, gemacht, weil ich gesagt habe, anders kann ich die Leute nicht erreichen. Ich habe keine Zeit, hier irgendwie in der Praxis ständig zu arbeiten, aber im Blog kann ich die Leute erreichen. Das war mein Einstieg und damals noch gar nicht so, boah, ich blogge jetzt und ich mache hier voll die Suchmaschinenoptimierung und ich mache Content-Marketing. Ich wusste mit diesen Begriffen zu der Zeit gar nichts anzufangen. Also da war eher so dieser Marketing-Aspekt war im Hintergrund, dieses hilfreichen Content erstellen war im Hintergrund. Dann hat mein Monk zugeschlagen, der gesagt hat, ja, wenn du das machst, musst du aber die Überschriften alle sauber strukturieren und das muss gut aussehen und die Bilder brauchen Untertitel und also das waren eher so intrinsisch getriebene Ansätze, warum ich Dinge getan habe.
Und schwupps, warst du im SEO.
Und dann habe ich, genau, also das war so, habe zu der Zeit SEO gemacht, ohne dass ich wusste, dass ich SEO mache. Und das sage ich auch immer wieder. Ich mache seit 2004 mache ich SEO, aber ich wusste über 10 Jahre lang gar nicht, dass ich SEO mache. Das habe ich dann 2015 erfahren, als ich mal wieder in einer Anstellung drin war. Nach der Trennung von meinem Ex-Mann habe ich gesagt, okay, gehst jetzt erstmal in eine Anstellung rein. Und da war eine liebe Arbeitskollegin, die Andrea. Und die hat dann irgendwann mitbekommen, dass ich blogge. Und dann sagte sie so, Mensch, hast du schon mal was von Google Analytics gehört? So, nee, was ist denn das? Dann hat die mir das gezeigt und dann habe ich das auf diesen Blog integriert, der ja zu der Zeit immer noch lief. Und dann habe ich gesehen, ich habe 20.000 Seitenaufrufe im Monat.
Wow.
Und dann habe ich diese komische Search-Konsole mal ausprobiert und habe festgestellt, boah, ich habe lauter Position 1-Rankings und zwar auf wichtige Themen und da passiert richtig was. Und da habe ich dann Blut geleckt. Das war so mein, boah, dieses Online-Marketing ist ja geil. Ich kann, wenn wir früher Flyer verteilt haben, konnten wir überhaupt nicht messen, was da so die Ergebnisse waren. Wir haben 20.000 Flyer gedruckt und wussten nicht, was ist denn jetzt aufgrund dieser Flyer zustande gekommen. Und dann ist ja dieses Google Analytics und diese Search-Konsole und diese ganzen anderen Tools. Und plötzlich habe ich kapiert, ey, man kann da Dinge messen. Das ist ja krass. Und da, das war so mein Moment, wo ich dann auch bewusst gesagt habe, ich mache Online-Marketing. Mhm.
Und das war so 2015?
Genau, ja. 2015 war das dann etwa 2015, 2016. Ist also noch gar nicht so lange her, dass dieser bewusste Prozess dann eingesetzt hat. Also
dank
das war
Andrea.
Wirklich abgefahren.
Mhm. Ich sage dank Andrea.
Ja, danke Andrea. Sage ich ihr auch immer wieder, wenn wir uns sehen. Ich sage immer, Andrea, du bist schuld an dem, wo ich jetzt stehe. Ja. Vielen Dank.
Ja, manchmal, wie gesagt, gibt es ja so Weggabelungen. Wir haben das vorhin gar nicht weiter ausgeführt. Gerne darfst du, wenn dir der eine oder andere einfällt, auch noch sagen, ob du da Mentoren hattest. Aber es gibt immer wieder so Menschen, die einmal so schubsen, wie die Andrea dich an der Stelle. Und plötzlich hast du gemerkt, boah, da geht ja noch viel mehr. Ne?
Ja, und meine Andrea, die war wirklich niedlich. Ich weiß noch, wie ich da im Bewerbungsgespräch gesessen bin. Die war die Projektleiterin von dem Team damals. Und dann sagte sie so, oh, ich bin total nervös, das ist mein erstes Bewerbungsgespräch. Und ich sage, Mensch, da sind wir ja beide nervös. Das war nicht mein erstes Gespräch, aber ich bin auch nervös. Ja, das war unser Kennenlernen, so haben wir uns kennengelernt. Also das war wirklich cool. Mit der habe ich ganz oft laut gedacht. Also die Andrea und ich haben für uns das laute Denken entwickelt. Also das war
cool.
Also grandioser Mensch.
Mega. Ja, also jetzt springen wir nochmal zu den Kampagnen weiter. Du hast also irgendwann Online-Marketing für dich entdeckt. Und dann hast du als Kampagnenreiterin, also mit der Kampagnenreiterin, unter dem Label oder unter der Marke Kampagnenreiter, irgendwann, wann hast du die gegründet?
Der Name selber ist 2017 entstanden, in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich habe dann anderthalb, zwei Jahre nebenberuflich kleine Projekte gemacht, so mal Websites erstellt, ein bisschen SEO gemacht. Also Fokus lag immer auf SEO bei mir als Freelancerin, aber schon unter dem Label Kampagnenreiter. Und 2019, im September 2019, ist mein Kleiner eingeschult worden. Und ich habe gesagt, ab September 2019 gehe ich in die Vollselbstständigkeit. Und dann war ich aber im Mai 2019 schon so in der Auslastung drin, dass ich einfach nicht mehr den Teilzeitjob machen konnte und selbstständig machen konnte. Ich musste mich also entscheiden. Und dann habe ich meine Kündigung geschrieben für meinen Arbeitgeber und hatte um ein Personalgespräch gebeten. Und die hatten umgekehrt auch um ein Personalgespräch gebeten. Und als ich meine Kündigung auf den Tisch gelegt habe, haben die mir eine Projektmanagementstelle angeboten.
Oh Mist.
Das war tatsächlich ein bisschen ungünstig. Aber dadurch habe ich, also ich habe dann die Projektmanagementstelle abgelehnt, habe gesagt, nee, möchte die Selbstständigkeit machen, weil ich habe schon so viele Kunden, dass ich nahezu voll ausgelastet bin, aber ich biete mich euch gerne als Freelancerin an. Und dann habe ich meinen alten Arbeitgeber als Auftraggeber dann nahtlos gewonnen.
Ja, krasse Geschichte.
Ich habe dann halt das Projektmanagement als Freelancerin.
Also echt eine
und es war natürlich ein bequemes Polster.
Ja, ne? Absolut haben, krasse Geschichte, deswegen, weil es wieder mal zeigt, geh einfach auch deinen Weg, du musst auch mal mutig sein. Und zum Zweiten, weil wir da wieder eine Parallele haben. Ich war relativ jung Marketingleiter in einem mittelständischen Unternehmen. Total geiles Umfeld, total geile Produkte, total geiler Chef. Und ich dachte mir so, ich finde dieses Online-Marketing so geil. Ich möchte das nicht nur für ein Produkt machen. Ich möchte das für Ärzte machen oder für, keine Ahnung, von A bis Z. Ne? Und dann bin ich da hingegangen und dann hat er gesagt, Herr Jung, das verstehe ich. Also es war auch für mich sehr mutig, weil ich dachte eigentlich, ich hatte mich fast so ein bisschen undankbar gefühlt an der Stelle, ne? Und dachte so, du kannst ja jetzt den Leuten nicht, die geben dir alle Möglichkeiten und ich hatte alle Software, die ich brauchte und alle Hardware, alles da, ja. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich möchte eigentlich gerne aus der intrinsischen Motivation, da hat er zu mir gesagt, Herr Jung, damit habe ich jederzeit gerechnet und wissen Sie was, ich buche Sie einfach 100 Stunden, die ersten 12 Monate jeden Monat und ich war super ausgelastet. Also genau die Parallele, ja. Deswegen mein Appell an der Stelle, ja, wenn ihr wirklich von was überzeugt seid und wenn das euer Purpose ist und ihr merkt, ja, da habe ich richtig Bock drauf und ja auch die Resonanz ja bei mir auch schon da war, so wie bei dir. Ich hatte das auch nebenberuflich angefangen und habe gedacht, okay, das funktioniert, ja, dann macht's auch. Ne? Ja. Also sehr, sehr cool. Ja.
Also unbedingt, also kann ich so unterschreiben. Also
jetzt sind wir 2019, 20 so darum, ne? Das muss auch ungefähr die Zeit gewesen sein, als wir uns kennengelernt haben. Also ich glaube, wir haben uns vor der Pandemie kennengelernt, irgendwo in Berlin oder der Campix oder so.
Das Jahr, als die Pandemie ausgebrochen ist, haben
20,
wir uns kennengelernt.
Okay. Ja, genau. Und ab da habe ich deinen Weg ja quasi live verfolgt. Ich weiß, wie du gestruggelt, will ich nicht sagen, aber wie du überlegt hast, wie mache ich das mit einer GmbH, mache ich eine GmbH, was wird denn jetzt draus und wie dein Unternehmen auch stetig weiter gewachsen ist und vor allen Dingen auch die Props an dich an der Stelle, wie du auch als Expertin permanent gewachsen bist und wie du auch in diese Speaker-Rolle reingewachsen bist. Und du bist auch, ich hoffe, dass viele Menschen aus der Audience die Chance haben, dich irgendwann mal live zu sehen, finde ich auf der Bühne auch so unfassbar gechillt. Kommst aber dann zu mir, ich kann mich erinnern, glaube ich, Agency Day oder OMT, irgendwo haben wir uns mal gesehen und dann kamst du und sagst, boah, ich war so nervös. Und ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja, sie steht da in einer Ruhe. Und also das Außenbild von dir ist ein komplett anderes dann, als du innen drin bist, ne?
Häufig. Also nein, nicht häufig. Also wenn ich erstmal auf der Bühne drauf bin, dann geht's. Die ersten paar Minuten, da kann es dann schon mal sein, dass so die Unterlippe bebt, weil ich so nervös bin. Oder dass ich so zittere, dass ich auch den Pointer nicht halten kann, dass ich den erstmal irgendwo hinlege und sage, okay, der Pointer muss jetzt erstmal weg. Oder dass ich die Hände dann in die Taschen stecke, damit man das Zittern nicht sieht. Aber so nach 5 bis 10 Minuten bin ich so im Thema drin, dass ich auch, dass mein Körper auch irgendwann sagt, warum bist du eigentlich nervös? Bist du blöd? Funktioniert es noch? Ich würde gerne noch mal einmal kurz in 2019
zurückgehen. Sehr
gerne. Ich bin im 2019, im Frühjahr 2019 bin ich zum OMR nach Hamburg gefahren. Und jetzt liebe Grüße an Marco. Ich bin nicht zum OMR gefahren, weil ich den OMR so cool fand, sondern weil ich damals Marco seinen Podcast gehört habe und ich hatte ihn vorher angeschrieben, nachdem er in seinem Podcast gesagt hat, er wird auf dem OMR in Hamburg sein und habe ihn gefragt, ob er Bock hat, sich auf dem OMR vor mir mal von einem Bier einladen zu lassen, weil ich ihn gerne kennenlernen wollen würde. Und darüber habe ich dann den Zugang zur Campix bekommen und auch den Zugang generell zum Speaker-Dasein. Mhm. Weil ich einfach gesagt habe, ich will Marco jetzt kennenlernen. Der hat gesagt, auf seiner Campix können auch frische Speaker und Speakerinnen hin. Ich will den jetzt mal kennenlernen. Ich will jetzt mal gucken, was das für eine Type ist. Dann haben wir uns in Hamburg auf dem OMR getroffen. Ich fand den OMR furchtbar. Aber das ist einfach das Format. Mhm. Ich bin zu groß, zu laut, zu hektisch, zu viel shiny. Das ist nicht so meins. Aber der OMR hat dafür gesorgt, dass ich Marco kennenlerne. Und das ist... weiß ich bis heute sehr zu schätzen, dass ich ihn kenne.
Wenn ich Marco fragen würde im Podcast, bist du Mentor von irgendjemand, würde er 100% sagen, nein. Ja, also nö, wieso, ich doch nicht. Aber ich doch nicht. Jeder Gast, jede Gästin, die ich hier hatte, hat in irgendeiner Form über Marco auch zum Online-Marketing gefunden. Also er hat unfassbar viel für die Branche auch gemacht an der Stelle und unfassbar viele Menschen ins Thema gebracht. Und das ist auch eine seiner Qualitäten, definitiv. Ja. Dass er da auch komplett open-minded ist, dass er auch Newbies da eine Chance gibt. Und das macht ja auch den Reiz der Campix aus, definitiv. Ja, dass da auch immer wieder neue Leute kommen und nachwachsen sozusagen. Also eine ganz tolle Geschichte.
Jetzt. Ja, und dann ich würde deine Frage noch beantworten. Dann war 2020 meine erste Campix. Mhm. Damals habe ich mich noch positioniert mit Unternehmensblocks restrukturieren, weil ich da auch gerade in einem großen Projekt drin war. Und dann konnte ich meinen Vortrag aber nicht halten, weil ja die Konferenz abgebrochen
Richtig.
Wurde.
Richtig.
So, und dann kam der Mario Jung von UMT auf mich zu und hat gefragt, ob ich den Vortrag denn nicht online halten wollen würde. Und dann habe ich ihn online gehalten und habe gesagt, na gut, halte ich ihn halt online. Mhm. Also ist ja schon vorbereitet, ne? Wäre ja schade drum. Und das war mein erster Einstieg. Da ging es noch um Blogs restrukturieren, um Content, um Content-Optimierung, Content-Aufräumen und. Mache ich heute immer noch gerne. Mhm. Machen wir auch häufig in der Agentur für Kunden und Kundinnen, dass wir einfach mal Websites aufräumen und auch radikal löschen und alles. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Local SEO gekommen und zwar relativ zeitnah, 2021 dann. Dachte ich, Mensch, ist eigentlich ein mega cooles Thema. Keiner hat irgendwie so richtig Bock drauf, außer Sven Deutschländer.
Stimmt. Grüße an Sven.
Der hat da richtig Bock drauf. Ne? Grüße an Sven an der Stelle. Und der Patrick Hunemor oder Hunemor, Patrick. Ja, also der auch und der Stefan Schisch. Ne? Das waren so die drei, die Bock auf Local hatten.
Und du.
So, und dann hat es aber auch schon aufgehört. Und dann dachte ich, Mensch, das ist so ein cooles Thema. Und dann sind so wenig Leute, die da wirklich Bock drauf haben. Das krallt.
Und ist ja auch ein Riesenmarkt, um ehrlich zu sein. Ja. Also wenn die Total. Leute verstehen, wie aber wichtig das ist, ist es ein Riesenmarkt. Ja.
Es ist aus geschäftlicher Sicht ein Megamarkt. Und dennoch haben viele Agenturen keine Lust drauf, weil das primär kleine Kunden sind.
Genau.
Das muss man auch mögen. Also wir haben hier, aktuell haben wir, glaube ich, 80 Kunden und Kundinnen, die aber sehr kleinteilig sind, die hier mal 4 Stunden haben, da mal 5 Stunden, da mal 6 Stunden. Das muss man halt auch mögen. Ja, wir haben halt unter Umständen an einem Tag 5, 6 verschiedene Kunden auf dem Schreibtisch. Mhm. Ich liebe es. Ich liebe diese Abwechslung. Ich liebe diese vielen Kunden, aber haben viele keine Lust zu. Es
sind halt keine wahnsinnigen Budgets dahinter pro Kunde.
Genau.
Und hat aber auch den Charme, dass dieser 80%-Schock dir auf Dauer erspart bleibt,
genau.
Wenn mal 2 Kunden abspringen.
Genau, total.
Ja, also.
Ja, und so kannst du auch als Agentur ganz entspannt mal sagen, Mensch, du bist jetzt in einem Segment, da geht es wirtschaftlich wirklich blöd her gerade. Wir pausieren deinen Vertrag.
Genau.
Gar kein Problem. Ja. Können wir total entspannt sagen, weil einfach die anderen 75 bis 78 Kunden das auffangen und das dann nicht wehtut, wenn man halt diesen Umsatz mal nicht macht. Und dann kommen die halt ein halbes Jahr später wieder und dann wird der Vertrag wieder aktiviert. Das kann ich nicht machen, wenn ich für große Konzerne ausschließlich arbeite, wo ich dann jedes Mal 5 Mitarbeitende entlassen muss, wenn mir ein Konzernkunde abspringt. Also,
das stimmt. Ja,
wir haben auch Konzerne in der Betreuung, aber da primär im Consulting und weniger in der Durchführung.
Hat alles seine Vor- und Nachteile, definitiv. Ne? Also genau. Wir machen auch
Local SEO brennt nicht
im bescheidenen Rahmen Local SEO, aber da ist es ist auch so, gerade auch bei der Pandemie hatten wir dann Kliniken oder sowas, die gesagt haben, wir müssen zumachen, können wir das pausieren, haben wir immer pausiert und die sind heute noch unsere Kunden. Ja? Also da plädiere ich auch immer für eine offene Kommunikation mit dem Kunden. Wunderbar. Ja, Beatrice, jetzt sind wir sozusagen im heute angelangt. Jetzt bist du umgezogen, das können wir ja gar nicht alles noch beleuchten. Hast ein Haus renoviert mit deiner Familie, mit deinem Mann zusammen. Bist jetzt in, wie hieß der Ort nochmal? Rixingen?
Oberrixingen
gelandet. Wo geht's denn jetzt hin in Zukunft mit der Kampagnenreiter GmbH? Was sind deine Pläne? Hast du Pläne oder sagst du, ich bin jetzt erstmal angekommen, ich mache jetzt erstmal meinen Gemüsegarten, ich gehe jetzt erstmal spazieren, ich genieße erstmal meinen freien Freitag und gehe shoppen im Baumarkt und ich plan jetzt erstmal nichts, oder hast du schon irgendwie eine Vision, wo es hingeht?
Also ja und ja und ja. Also ankommen, Garten, das ist das so, was für mich privat wichtig ist, weshalb auch dieser freie Freitag jetzt wichtig ist. Ne? Das findet von Freitag bis Sonntag statt und abends, wenn ich mal Zeit habe. Und jetzt im Winter ja sowieso nicht. Ne? Jetzt im Winter kann ich viel mehr Geschäft machen. Geschäftlich ist es so, wir haben die letzten 2 Jahre sehr viel an Prozessoptimierungen gearbeitet, an Produktpaketen, dass man nicht mehr kleinteilig jedes Mal neu kalkuliert, sondern wirklich Pakete anbietet und trotzdem die Größe einer kleinen Agentur nutzt, indem man individuell sein kann, trotz Pakete und trotz gewisser Strukturen und Abläufe. Und wir sind jetzt gerade dabei, das nächste Ziel in Angriff zu nehmen für die Agentur. Wir wollen in Q1 die ISO 9001-Zertifizierung durchziehen, um dann ab Q2 BAFA-Beratung auch anbieten zu können, damit gerade so die kleineren Unternehmen auch über Fördermittel Online-Marketing-Beratung in Anspruch nehmen können. Und der nächste Schritt ist dann die Zertifizierung, damit wir Digitalisierungspakete generell anbieten können, halt auch für die kleineren Kunden. Das haben wir ja viel in dem Business, dass viele kleinere Kunden dabei sind, die auch viel über Fördergelder dann auch arbeiten können. Das ist, und parallel dazu stellen wir gerade ein. Also das ist, wir suchen jetzt wieder seit 2-3 Monaten neue Leute. Morgen habe ich wieder ein Gespräch. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass ich zum Januar hin mindestens eine Teilzeitkraft, vielleicht sogar 2 Teilzeitkräfte einstellen kann. Und persönliche berufliche Entwicklung, meine persönliche Challenge ist Mitarbeiterführung.
Du weißt, was du über die Chefs jetzt gesagt hast, ne?
Ja, genau. Ich hier eigene Nase, ne? Ich habe jetzt das komplette nächste halbe Jahr habe ich ein Seminar gebucht bei der IHK Heidelberg, wo ich einmal im Monat für 2 Tage dann ein Präsenzseminar habe. Mir war Präsenzseminar sehr wichtig, wo es um das Thema Mitarbeiterführung geht, Mitarbeiterbindung. Mein persönliches Ziel ist, ich möchte eine bessere Chefin werden.
Okay. Also du hast einiges vor.
Ja.
Ich weiß, als wir uns im Frühjahr bei Martin Witte in Münster getroffen haben, Grüße auch daraus. Und auch wollte ich auch nicht missen, den Mario Jung noch zu grüßen, den du eben erwähnt hast. Ich glaube, Mario, Marco, Martin Witte, das sind alles ganz tolle Menschen aus unserer Bubble, die auch alle sehr offen sind und immer sehr vielen Menschen ermöglichen, in diese Blase zu kommen. Also deswegen dürfen wir die gerne auch nochmal alle erwähnen. Als wir da zusammensaßen, hast du mir erzählt, was du in diesem Jahr noch, oder ihr, ich sage immer du, aber du, weil du es erzählst, was ihr noch vorhabt mit eurem Haus und was ihr noch alles renoviert und machen müsst und tut. Und dann weiß ich, was noch dazugekommen ist, Stichwort Brandschutzverordnung etc. Und jetzt hast du aber schon wieder einen vollen Kalender für nächstes Jahr. Also du bist schon, glaube ich, auch ein kleiner Workaholic, aber das ist ja auch okay an der Stelle. Das muss man als Unternehmer auch
sagen. Ja, das macht ja Spaß. Also es macht ja Spaß und das sind alles realistische Ziele. Also da stecken überall Zeitpläne hinter. Es ist wirklich durchkalkuliert. Und ganz ehrlich, wenn die ISO 9001-Zertifizierung nicht in Q1 stattfindet, sondern erst in Q2,
so what?
Ist es auch egal.
Ja, verstehe.
Es ist wurscht.
Liebe Beatrice, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber jetzt sind wir mal so durch dein Leben gechattet. Viele schöne Randnotizen dabei, finde ich, aus denen auch die Audience, glaube ich, viel lernen kann. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen. Abschlussfrage Nummer 1. Gibt es irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, irgendeine Frage, die du beantworten möchtest, die ich nicht gestellt habe?
Das ist eine gute Frage. Das ist so, als ob man in einem Bewerbungsgespräch sitzt und die Frage gestellt bekommt, ob man noch Fragen hat.
Haben Sie,
und dann fällt einem in dem Moment
Frau Köhler, haben Sie noch irgendeine Frage zu unserem Unternehmen? Und du denkst dann so,
Herr Tausende.
Und du denkst dann so, Mist, wenn ich jetzt Nein sage.
Genau, nein, genau. So fühlt sich das auch gerade
so
an.
So ist das hier nicht. Wenn du sagst, okay, es ist eigentlich wie im Wesentlichen alles besprochen, dann okay. Dann habe ich noch eine zweite, na, das ist keine Frage, sondern eigentlich eine Feststellung, ja, schon auch eine Frage. Ich sag dir jetzt, du darfst heute Abend, wenn du ins Bett gehst, die Augen schließen und dir irgendwas wünschen. Also unendliche Ernte im Garten oder für dich persönlich oder, keine Ahnung, lebenslang kostenfrei shoppen im Baumarkt oder irgendwie jetzt mal ohne Spaß, was wirklich wichtig ist für die Menschheit, für die Welt. Und das wird morgen passieren. Was ist morgen auf der Welt anders?
Ich fand die Antwort deiner letzten Gästin sehr schön. Sie würde irgendwas abschaffen, was mit Ismus endet. Ja. Also ich fand die Antwort grandios. Ich habe auch drüber nachgedacht, was antwortest du denn auf so eine Frage? Ich würde mir wünschen, dass wir weniger machtbesessene Menschen hätten, weil wir dann vermutlich auch viel abschaffen könnten, was mit Muss hinten ändert.
Und ich glaube, Macht ist ja auch ein Thema bei Mitarbeitern, bei Chefs, ist zwar eher so ein Strukturding, aber generell ist Macht im Kleinen wie im Großen eine sehr vorsichtig zu handelnde Ressource, so will ich es mal nennen. Genau. Fällt mir jetzt gerade nichts Besseres ein.
Ja, und ich sag mal so, den Weltfrieden, den können wir uns leider nicht wünschen, ne? Sonst würde das ganz oben auf der Liste stehen.
Gut, hättest
stehen,
du heute auch wünschen dürfen hier bei mir.
Ja, das wäre aber, dass die gute Fee sagen würde, nee, du lass mal gut sein, ich bin raus.
Also, ich glaube leider auch, dass es gegen das Naturell der Menschen ist. Also ich glaube, es wäre ein unrealistischer Wunsch, um ehrlich zu sein. Ja.
Deswegen weniger Machtbesessenheit vielleicht.
Wär schon mal was.
Hätten wir dann mehr Ruhe auf der Welt.
Genau. So, dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Frage an der Stelle, gibt es irgendeinen Menschen, von dem du sagst, dessen oder deren Vita ist so interessant, den oder die solltest du mal in den Podcast einladen oder soll ich mir aus deinen Nennungen, die du hattest, einfach jemand rausfischen?
Also tatsächlich hätte ich zwei.
Ja, dann gerne her mit.
Einen Menschen kennst du sogar, das ist die Deria. Mhm.
Deria Grase, Grüße gehen raus.
Deria Grase hat auch eine unglaublich spannende Vita, die sie zu erzählen hat. Und einen anderen Menschen, den wirst du nicht kennen, den wird vermutlich so gut wie niemand kennen, der hier zuhört. Das ist der Benjamin Brückner. Mhm. Das ist ein Mensch, mit dem habe ich jetzt seit 2017, 2018 zu tun. Da haben wir uns kennengelernt, da war er noch Freelancer, war zwischendurch mal wieder in Anstellung. Jetzt ist er seit einigen Jahren Buchautor und schreibt interessante Romane, die er über Amazon vermarktet und damit auch sich, seine Familie ernährt und alles. Und mit dem treffe ich mich einmal im Monat online und dann haben wir immer so einmal im Monat so abends bei 1, 2, 3 Gläschen Wein wirklich schöne Gespräche und ich glaube, der Benjamin könnte auch viel.
Ja, das
erzählen.
Klingt sehr spannend. Der ja natürlich auch. Also ich kenne auch da einen Teil der Geschichte. Ja, also das sind zwei sehr, sehr tolle Tipps. Liebe Beatrice, ich danke dir herzlich. Ich hätte noch sehr, sehr lange zuhören können. Mich hätten besonders die Geschichten interessiert, wo du die Jungs vermöbelt hast. Aber das besprechen wir zwei, wenn wir uns wieder mal auf irgendeinem Event, und das wird im nächsten Jahr ganz sicher passieren, treffen. Ja. Und dann wäre es mir eine große Freude, auch mit dir wieder Abend zu essen und die Geschichten zu vertiefen. Ganz lieben Dank, dass du mein Gast warst. Und ja, dann sage ich auf bald. Und ach so, ja, ich wünsche dir jetzt schöne Weihnachten. Euch, ihr Lieben, falls ihr euch jetzt wundert, ihr hört es ja wahrscheinlich nach Weihnachten. Ja, dann aber für dich schöne Adventszeit, Restadventszeit und schöne Feiertage. Mach's gut.
Schließe ich mich an.
Tschüss.
Tschüss.